Ich so, du, ich habe gefunden Visitenkarte. Der so, ja, was für Auto? Ich so, GLS. Der so, was, C-Klasse? Ich so, nein, GLS. Der so, was? Der so, G-Klasse. Ich so, nein, nein, nicht G-Klasse, GLS. Der so, dann hat er gesagt, was für ein Baujahr. Ich so, GLS.
Ladies and Gentlemen, es kommt wieder zum Clash of Titans. Der Undertaker Basti Bielendorfer, der Mann, der den dicken Yokozuna in den Sarg getreten hat, wird geantreten gegen das wilde Erdmännchen mit den dünnen Haaren. Hallo Özekosa, willkommen Good zurück morning. Zu Bratwurst und Baklava.
Was geht, Alter?
Wir sind, glaube ich, bei uns ein bisschen der Akku alle, aber für unsere Fans powern wir uns jetzt nochmal auf 180. Ich habe gerade eine schöne Line Kokain genommen. So vom Wohnzimmer bis ins Bad bin ich einmal mit der Nase lang gegangen. Jetzt bin ich wieder ganz frisch. Gut, ich habe einen Puls von 270 Schlägen und auf einem Auge bin ich blind, aber die Stimmung ist gut. Ich bin ein bisschen müde. Ich habe 4 Tage getourt, heute muss ich wieder zum Fernsehen. Du ja auch.
Heute musst du zum Fernsehen?
Ja, aber nichts Großes. Unseren Freund Pierre M. Krause besuchen, du kennst ihn ja.
Ah, stimmt. Du bist ja bei Pierre M. Krause eingeladen in Deutschland.
Ich bin in Deutschland eingeladen, genau.
Ja, aber
in Deutschland.
Geil.
Wo soll ich denn sonst eingeladen sein? Ich bin bei Pierre M. Krause eingeladen. In Mainz, im schönen Mainz bin ich heute. Und morgen habe ich dann mal einen halben Tag frei. Das wird richtig cool. Da lass es mir richtig gut gehen. Vielleicht schlafe ich sogar. Ich muss mal gucken. Ich freue mich sehr auf den Sommer, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt schon meine Liege im Freibad reserviert. Freibad Rotthausen im Nienhausener Park. Da liege ich immer neben der alten Linde und starre junge Frauen an.
Boah, du bist so ekelhaft, Alter. Komm, wie du schon anfängst. Komm, jetzt überleg mal, jemand kennt unseren Podcast nicht, okay?
Ja.
Der hört das erste Mal rein, du so, ich habe eine Line Kokain gezogen, Alter. Ich bin auf einem Auge blind und jetzt, ich freue mich auf den Sommerurlaub. Ich habe Shows, aber dann gehe ich junge Frauen angucken. Das wird so geil. Das wird so geil, ja.
Komm, du warst früher im Freibad, du warst auf jeden Fall einer von den Abo-Typen. Du warst einer von den Abo-Typen auf dem Fünfer. Du warst einer von den sympathischen jungen Männern mit, nennen wir es mal, fremdländischer Abstammung, die gesamte Zeit oben auf dem Fünfer gestanden haben, um Girls zu beeindrucken. Und immer wenn einer gesprungen hat, hast du gemeint, Abu! Das war bei uns in Rotthausen so. Das gab's, die Abu-Typen. Das war so eine Reihe aus Jungs, die links und rechts auf dem Fünfer standen. Und wenn du dann versucht hast, runterzuspringen, haben sie ein Bein gestellt, sodass du, bevor du unten auf dem Fünfer, also nach 5 Metern ankommst, nochmal kurz mit dem Gesicht über den Zement ziehst.
Schön, also, Basti, ich weiß nicht, ob ob die WG mit Adolf Hitler dir jetzt nicht so gut getan hat, okay? Mit deine Terminologie mit fremdländischen Menschen. Wie du einfach das Wort Drecksausländer umschiffst, weißt du? Das ist so, man merkt, das will eigentlich raus aus deinem Körper. Das fremdländische Menschen, ja, okay.
Ich reiß auch während des Podcasts immer den rechten Arm hoch, so, weißt du? Ja. Das ist wie bei Dr. Strange und wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Da gibt es einen deutschen Wissenschaftler, der immer seinen rechten Arm nicht kontrollieren kann. Der redet dann immer über die Atombombe und reißt dabei immer den rechten Arm hoch. Muss sie mit dem linken immer runternehmen. So ist das bei mir auch. Ich bin ja insgesamt bekannt als der Nazi der Szene, so gesehen. Ich bin der AfD-Komiker. Ich trete jetzt in Zwickau in Vereinsheim der AfD auf und erzähle ein bisschen was über fremdländische Menschen und 5 Meter. Du bist doch einer von den Typen, die auf Fünfer gestanden haben, den Leuten
vorstellen.
Auf den Sack gegangen sind, oder?
Das du dreckiger Bastard. Ich kann mir das richtig vorstellen. So in 4, 5 Jahren, wenn es nicht mehr läuft, dann gehst du irgendwann mal in so eine Gaststätte und da sind, keine Ahnung, 20, 30 Leute und da steht ein Mikro. Und du bist so ein bisschen besoffen und du so, ah, scheiße, diese Fremdländischen. Und auf einmal fangen so ein paar an zu klatschen und du so, das funktioniert. Ja. Also, hey, kennt ihr das, wenn so ein Kanake bei euch vorbeiläuft und die so, und dann wird's immer mehr. Dann stehen so Leute vor der Gaststätte, gucken rein, die so, was ist los? Da ist einer von unseren Kameraden, der ist lustig. Und dann irgendwann, Moruk, fühlst du so Hallen mit so Tausenden so Rechtsradikalen, Basti. Und die so, es ist so traurig, ich kann es nicht aussprechen, es.
Ich wäre so gern bei der SS, ich kann aber nicht. Ich spuck immer alle an, scheiße. Ja, es ist natürlich ärgerlich. Störkraft Basti, ab nächsten Jahr mit seinem Programm Wir räumen Deutschland auf. Das ist natürlich reine Fiktion, meine Lieben. Ich bin ein wahnsinnig aufgeschlossener, multikultureller Mensch. Ich esse gerne Pizza, ich esse gerne Döner. Das ist immer so ein geiles Argument, ja, habe ich wirklich letztens gesehen.
Das ist das beste Argument.
Hat letztens Nazi-Politiker gesagt, er isst gerne Döner. Ich habe gesagt, ja gut, du willst aber trotzdem Leute umbringen lassen wegen ihrer Herkunft, ja, du Arschloch. Aber gut, Döner ist ja auch lecker, ne? Ich kann aber dieses Gefühl, von dem du gerade sprachst, kommst in den Laden mit 20 Leuten gut nachvollziehen, weil ich gerade eine Serie gesehen habe über einen, also es geht gar nicht um den Comedian, der Typ ist nur von Beruf her Comedian, erfolglos. Und du siehst deine ersten Auftritte. Und ich muss sagen, vielleicht, weil wir beide den gleichen Beruf haben.
Lass mich raten, du hast Rentierbaby angeguckt.
Ich habe Rentierbaby angeguckt. Hast du es auch gesehen?
Ja, klar.
Alter. Hui. Also, aber wirklich eine gute Serie. Also, ich muss sagen.
Eine richtig gute Serie. Mit Turns in der Dramaturgie, die du nicht erwartest. Sehr geile Wechsel. Sehr interessant. Also wirklich. Toll umgesetzt, Mega-Schauspieler.
Soll ich den Plot einmal für unser genanntes? Ich bin ja Plot-Basti, wie wir wissen. Ich bin der Filme zusammenfassen kann. Ja, bei der Serie Rentier-Baby oder Baby Reindeer geht es um einen erfolglosen, in einem Pub arbeitenden Nachwuchs-Comedian namens Richard Gett, der in dem Film, bei der Serie aber Donny Dunn heißt. Der in diesem Pub arbeitet und auf eine Frau trifft, die dort mit Tränen in den Augen reinkommt und still an der Bar sitzt, übergewichtig, in sich gekehrt, offensichtlich seelisch verstört, und der gibt ja einen Tee aus. Und in dem Moment, wo er das tut, starrt sie ihn plötzlich an mit einem breiten Grinsen und ist wie ein Hundewelpe auf ihn gematcht, kann man sagen. Also so ein bisschen, ne, wie als wenn sie imprinted wäre auf ihn. Und ab dem Zeitpunkt stalkt diese Frau namens Martha Scott ihn. Und zwar bei jeder möglichen Gelegenheit. Sie schreibt ihm 43.000 Nachrichten.
Geisteskrank.
Sie taucht jeden Tag in dem Pub auf. Sie bedroht seine Partnerin. Sie ruft bei den Eltern an und meldet sich, dass er einen Autounfall gehabt hätte.
Okay, aber spoiler nicht so viel. Ja,
ja gut, also klassisches Stalking-Verhalten, aber in der Maximalform. Und in dieser Serie sieht man unter anderem auch seine Anfänge als Stand-Up-Comedian, wie er beim Edinburgh Festival, das ich ehrlich gesagt gar nicht kannte, was so ein großes Kleinkunstfestival, glaube ich, in Schottland, England ist, wo er dann in so einer Bar auftritt mit wirklich 5 Zuschauern, die eigentlich Fußball gucken wollen. Ja. Und ich muss sagen, dass mich das mindestens genauso wie der restliche Plot berührt hat, weil wir beide nun mal den gleichen Job haben, er, ich und du. Und ich mich genau an dieses Gefühl erinnern konnte. Also es war natürlich nicht ganz so fürchterlich, wie es in der Serie dargestellt ist. Da tanzt er da in so einem peinlichen Kostüm von den Leuten rum, die irgendwie sagen, geh mal aus dem Weg, wir können den Fernseher nicht sehen, du Arschloch. Aber ich erinnere mich an Auftritte, die ähnlich entwürdigend waren. Und ich muss echt sagen, dass mir das genauso an die Nieren ging, wie in die eigentliche Geschichte, die echt gut ist. Kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Ja. Und interessanter Nebenfakt, es basiert auf wahren Gegebenheiten. Und der Hauptdarsteller ist gleichzeitig der Mann, der die Geschichte geschrieben hat.
Oh, echt jetzt?
Ja, das ist lustig, dass das viele gar nicht checken. Donny Dunn ist Richard Gett. Er ist die echte Person. Alle anderen sind Schauspieler, aber er hat von seiner eigenen Geschichte erzählt. Er spielt das wirklich. Und da kommen noch sehr viele düstere Sachen in Richtung sexuelle Gewalt vor und so. Trotzdem muss man immer wieder mal lachen, weil es so absurd ist. Und diese Martha-Darstellerin, also diese verrückte Stalkerin spielt, ist unglaublich gut. Also wirklich beeindruckend gut. Und ich fand die von vorn bis hinten spannend, die Serie. Ich fand es berührend, weil er auch extrem schonungslos mit sich selber ist. Und dann auch ab einem bestimmten Punkt versteht, dass er teilweise diese Anhimmelung, die sie ihm gibt, vielleicht sogar braucht, weil er sonst so erfolglos ist. Und das ist psychologisch alles total spannend gemacht. Und das Traurige oder Dramatische ist, dass diese Frau, die dann in der Serie, ist ja egal, wie es ausgeht, aber natürlich hat die ihn über Jahre gestalkt und hat ihn und sein ganzes Umfeld in den Wahnsinn getrieben. Da habe ich mich wirklich gefragt, was passiert denn jetzt, wenn du eine Serie über so eine Frau rausbringst? Und die war dann auch 2 Wochen später direkt im britischen Fernsehen, um zu behaupten, dass das alles totaler Quatsch wäre und er wäre eigentlich in sie verliebt. Sie hat sich dann aber so schnell in Widersprüche in diesem Interview verwickelt, dass man schon relativ schnell merken konnte, dass die offensichtlich wirklich verrückt ist. Und sie sagte, sie hätte ihm nie eine E-Mail geschrieben und dann sagte der Moderator, aber wir haben hier Nachweise über 43.000 E-Mails, die sie ihm geschrieben haben. Ja, es könnten vielleicht ein paar mehr gewesen sein. Also die war auf jeden Fall ein bisschen mehr als keine E-Mails. Und das war halt die ganze Zeit so in diesem Interview, wo du immer dachtest so, oh fuck ey, die ist wirklich. Und da habe ich mich gefragt, wie geht man damit um? Wie geht man, ich hatte mal sowas Annäherndes wie einen Stalker, aber nicht annähernd in dieser Schwere. Und ich kenne viele Kollegen von uns aus unserem Job, die Stalker haben. Und ich finde das ganz, ganz, ganz gruselig.
Also Stalker ist schon creepy. Also nochmal zu dieser Serie. Diese Verbundenheit, die man, vielleicht haben wir die Serie, die ist ja auch in den Charts bei Netflix ganz weit vorne. Die war ja auch, ich glaube, ein paar Tage lang war die auf Platz 1 bei den Serien. Und wir haben natürlich einen ganz anderen Bezug dazu, wegen dieser Rolle der Comedian. Also du kannst es richtig nachvollziehen. Du weißt, wie er sich gerade fühlt. Du weißt, wie es ist, wenn er auf die Bühne geht, abkackt. Und ich weiß nicht, ob ich dadurch viel mehr mich geöffnet habe, während ich die Serie angeguckt habe. Und das dann durchlebt hab. Und halt auch viele andere Stationen, dass die Leute versprechen, hey, ich mach das mit dir, ich bring dich nach vorne, das und das wird passieren. Und in der Anfangszeit ist man ja auch immer unbeholfen. Und dann kommt halt dieser Faktor Menschen dazu, die du gar nicht kennst, die du auf einmal in dein Leben lässt. Und auf einmal werden das Stalker. Ich hatte das in der Form noch nie. Und ich stelle mir das wirklich schrecklich vor. Ich kann da nur eins empfehlen. Geht zu Beratungsstellen, Polizei, keine Ahnung, aber das muss man sofort unterbinden, weil das ist echt.
Ja, aber das ist
hardcore.
Ja genau das, wovon wir gerade, also warum ich sagte, es ist so schwierig, weil in der Serie kommt das natürlich auch vor, dass er zur Polizei geht und aus den privaten Fällen, die ich von Stalking kenne und ich habe ja auch damals, habe ich ja schon auf der Zeit im Knast gearbeitet und viele der sexuellen Straftäter, die wir dort hatten, waren auch Stalker. Das heißt, wir hatten natürlich Vergewaltiger und Sexualstraftäter und so, die auch einfach Leute vergewaltigt haben, klar. Aber wir hatten auch Leute da, die, bevor sie jemanden Spezifischen angegriffen haben, diese Person gestalkt haben. Und deswegen habe ich mich beruflich mit sowas auch ein bisschen auseinandersetzen müssen. Und das ist wirklich dark, weil besonders die Möglichkeiten, die du hast als Betroffener, sind in Deutschland zumindest, und ehrlich gesagt wirkt es so, als wenn das in der Serie in England ganz genauso wäre, sehr limitiert. Also in Deutschland, zumindest zu der Zeit, als ich mich noch damit auseinandersetzen musste beruflich, war es wirklich so, bevor der Stalker dich nicht körperlich entweder massivst bedroht oder sogar verletzt hat, kannst du eigentlich nichts machen. Weil niemand, man kann niemandem verbieten, dich 40.000 Mal anzurufen. Das ist keine Straftat. Ich glaube, dass die Stalking-Rechtsprechung in Deutschland enger geworden ist. Also, dass Gerichte sowas auch, oder dass Polizisten das auch mehr mit einrechnen, als sie das früher getan haben. Aber ganz viele Dinge, wie auf der Arbeit von jemandem auftauchen. Wenn der Typ in einem Pub arbeitet und die Frau kommt jeden Tag und sitzt da von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, ist das kein Verbrechen. Ja, und das ist ja in der Serie so. Sie sitzt den gesamten Tag da. Und später, als sie dann, sagen wir mal, von ihm entfernt wird, sitzt sie in der Bushaltestelle vor seiner Haustür. Das ist kein Verbrechen. Aber das ist natürlich ist ja ein massiver Alter. Druck. Ja, stell mal vor, du würdest wirklich jeden Tag bei dir vor der Tür ist eine Bushaltestelle und du guckst aus dem Fenster und da sitzt einer und wartet auf dich. Jeden Tag.
Oh, scheiße. Ja, das stimmt schon. Das ist echt creepy, Alter.
Ja, und dann gehst du zur Polizei und dann sagst du der Polizei, hören Sie zu, ich habe da eine Irre. Die kennt mich aus dem Fernsehen und die denkt, wir wären zusammen. Das ist ja immer einer der Initiationspunkte von Stalking. Ein ungleiches Verhältnis. Die Person, die dich stalkt, glaubt, dass sie ein Verhältnis hat, das in deiner Welt zu Recht gar nicht existiert, weil du diese Person gar nicht kennst. Und die glaubt aber, ihr seid ein Paar. Und dann sitzt die jeden Tag vor dieser Bushaltestelle, Scheiße, oder an dieser Bushaltestelle, starrt dich an oder schreit dich an oder wartet einfach nur da. Das reicht ja eigentlich schon. Und dann hast du diese Situation. Und was machst du dann? Ja, weiß man nicht, ne? Also du gehst zur Polizei, die werden sagen, ja, an der Bushaltestelle sitzen ist nicht illegal.
Ich hab mal von jemandem gehört, eine sehr, sehr bekannte Sängerin in Deutschland, die hatte einen Stalker, der hat irgendwann Einladungen zur Hochzeit verschickt.
Ja.
Also der hat dann dem Management und allen Leuten, dem Veranstalter, hat der Einladungen geschickt. Ich und die Sängerin XY, wir werden heiraten. Und ihr seid alle herzlich und mit Datum und allem drum und dran hat Fotomontage und den ganzen Scheiß gemacht, Digga. Hey, da habe ich, also das stelle ich mir schon, sorry, dass ich gerade lache, aber das ist für mich ein Horrorszenario. Oh mein Gott, ich würde durchdrehen. Ich glaube, bei mir ist halt der Modus, da kommt der Kanake wieder raus. Weißt du, wo du dann rübergehst und sagst, Alter, verpiss dich, Alter, ich hau dir gleich einen auf die Fresse, wenn dich, verstehst du? Weil ich glaube, wenn ich jemanden hier bei mir vor der Haustür, wenn der dort stehen würde und mir dann sagen würde, nein, das ist mein Recht, nein, weißt du, ich würde ein-, zweimal würde ich sagen, ja, das ist dein Recht, aber dann würde ich so, ja, keine Ahnung, Alter, so zwei, drei Kollegen von mir mal anrufen, die dann auch Recht haben, keine Ahnung, dort mit dem neuen Sitz mal
der Polizei vor bedauerlicherweise klebt der vorne im Frontspoiler drin, der Stalker, du hast ihn aus Versehen überfahren, dreimal. Ich weiß, was du meinst, und ehrlich gesagt gibt's auch in dieser Serie Szenen, wo man stellvertretend für ihn Aggression empfindet. Also ich habe echt ein paar Mal gedacht so, boah, hau ihr doch eine rein. Wirklich, hau ihr einfach eine rein, weil diese Frau so unfassbar illusorisch, halluzinierend ist und so penetrant. Und immer, und das, was das Große an dieser Serie ausmacht, ist, dass man trotzdem noch Mitgefühl mit ihr hat. Weil sie ja so eine wirklich völlig vereinsamte, also das erste Zusammentreffen, da spoilere ich jetzt auch nichts für die Serie, ist, sie sitzt da, er gibt ihr den Tee aus, er führt mit ihr einen freundlichen Smalltalk, wie man das an der Bar halt macht, wenn man Barkeeper ist. Aber du musst,
warte ganz kurz, dass ich dich unterbreche. Das ist eine ganz wichtige Stelle, die ist ganz am Anfang, die ist kein Spoilern, weil sie setzt sich rein, ist traurig und er sagt, willst du was trinken? Und sie sagt, nein. Er sagt, hey, aber du musst hier was trinken. Und sie sagt, ich habe kein Geld. Und dann sagt er so, weißt du was? Komm, ich lade dich auf einen Tee ein. Und dann geht ihr Blick so hoch, so, er nimmt mich wahr. Er lädt mich ein auf einen Tee. Er. Und so beginnt die Geschichte. Also das ist dann so, wo sie denkt, weil normalerweise würde man ja sagen, ey, sorry, wenn du nichts trinkst, musst du leider rausgehen. Ist auch das Recht in der Gastronomie, ist ja klar. Ist ja dafür gedacht, dass du reinkommst und was verzehrst. Aber okay, sorry, dass ich unterbrochen habe, aber nee, ich finde, ja, und dadurch hat sie ihre Verbundenheit, und ich glaube, das ist auch manchmal so, stell dir mal vor, du bist eine Sängerin und eine ist beim Konzert und die guckt einfach durch die Menge, die guckt einfach von rechts nach links und der Stalker oder der Psycho denkt sich in dem Moment, weil die blickt ja einfach von links und in dem Moment einmal schaut sie halt ihn an und der so, die hat mich angeschaut, weil sie liebt mich.
Ja.
Sie liebt mich, sie hat mich ja jetzt gerade gesehen.
Meine Frau hat mir das auch letztens erzählt. Sie war mit einer Freundin im Bus.
Oh mein Gott,
vor vielen Jahren.
Das ist gerade so schlimm.
Sie war mit einer Freundin im Bus und da saß gegenüber ein Typ und der hat ihre Freundin halt angeschaut. Und sie hat den vielleicht 2 Sekunden angeguckt. Also sie hat einen kurzen Augenkontakt. Sie hat nicht weggeguckt, sie hat nicht gelächelt, sie hat ihn einfach nur kurz angeguckt und gesehen, der Mann guckt mich an. Da ist sie nach Hause gegangen, war in ihrem Hausflur, so, weiß nicht, 500 Meter von der letzten Haltestelle entfernt. Und auf einmal geht die Tür hinter ihr, die gerade so ins Schloss fällt, wieder auf und der Typ steht da und sagt, du hast mich angeguckt.
Halt deine Fresse.
Kein Scheiß.
Halt deine dann so, Fresse.
Wirklich.
Und, oh mein Gott, die arme Lan.
Ja, wirklich schrecklich. So, weißt du, und die hat das Richtige gemacht, ist komplett ausgerastet, hat halt wirklich sofort rumgeschrien und Polizei und so und dann hat er sich auch verpisst. Aber man muss sich mal vorstellen, dass es Menschen gibt, die offensichtlich so gestört sind, dass sie aus dem einfachen Akt der, und das ist ja in der Serie auch umschrieben, was dieser Frau schon alles widerfahren ist und was für ein beschissenes Leben die hatte, deswegen hat man ja auch Mitgefühl mit ihr. Aber dieser kleine Act of Kindness, dieses ich stell dir einen Tee hin, reicht für sie aus, eine komplette Fantasiebeziehung zu diesem Mann aufzunehmen. Und er merkt ja ganz schnell, weil sie sagt, er fragt sie dann, ne, was sie denn macht. Und bei ihr passt ja nichts zusammen. Und das ist bei diesen Leuten, die ich getroffen habe in meinem Job, dann auch so. Also es ist wirklich so. Sie sagt dann so, ja, ich bin eine erfolgreiche Anwältin. 5 Sekunden vorher hat sie aber noch gesagt, ich kann meinen Tee nicht bezahlen. Und dann schreibt sie ihm, ich weiß nicht, die erste E-Mail. Und er sieht ganz eindeutig, dass es ein altes Flipphone ist, von dem sie das macht. Und darunter hat sie aber geschrieben, gesendet von meinem iPhone. Und iPhone falsch geschrieben. Und nachher kommt raus, ja, dass sie irgendwie 9 Telefone hat. Und das ist echt, wenn du so jemanden an der Backe hast, und ich habe es ja in unserem beruflichen Umfeld auch schon mal erlebt, das kann dein gesamtes Leben fundamental verändern. Fundamental. Weil es gibt keinen, also was du jetzt gerade beschreibst mit, ich gehe da raus und klatsch da ein, ist natürlich eine schöne Wunschvorstellung. Und ja, wahrscheinlich, naja, ich weiß, dass du das ironisch meinst, aber trotzdem, ich kann dieses Gefühl nachvollziehen. Also man hat in der Serie Gefühle, wo man denkt, ich will dieser Frau jetzt eine reinhauen, weil was zum Teufel ist mit der los? Lass den Mann in Ruhe, der leidet doch schon genug. Lass den doch in Ruhe, der war doch einfach nur nett zu dir. Und man empfindet also Gewaltgefühle, wo man wirklich so denkt, boah, ich würde gerne sehen, wie die jetzt eine reingehauen kriegt, weil die wirklich so wahnsinnig penetrant ist. Und ich wüsste aber auch nicht, was ich tun würde in der Situation. Und bis zu einem bestimmten Punkt kommst du aus der Nummer nicht raus.
Ja, man muss ja aber auch ganz klein unterscheiden, Bro, das, was du jetzt gerade erzählt hast mit der Frau, mit dieser Freundin, wo der Mann, das ist ja ein ganz anderes Szenario, Alter. Wenn du jetzt nach Hause gehst und eine Frau steht jetzt vor dir und sagt zu dir, ich habe dich angeguckt, oder wenn du als Frau da stehst und ein Mann steht auf einmal im Flur und sagt, ey, du hast mich angeguckt im Bus, das ist ja ein ganz anderes Bedrohungsszenario. Weißt du? Als Frau wäre ich, Digga, also jetzt mal ganz ehrlich, Basti, du bist 2 Meter groß, Mordok, wenn da eine Frau steht, die 1,70 ist, 1,60 und sagt, hey, du hast mich im Bus angeguckt, sagst du, ja, ist alles gut, machst Tür zu. Aber wenn da jetzt eine Frau steht und da ist ein Typ, ist eine ganz andere Bedrohungslage
natürlich,
für sie in
also
dem Moment.
Durch die körperliche Überlegenheit hast du natürlich recht, aber das muss man jetzt, also ich würde es trotzdem nicht. Auch eine Frau kann dich schwer verletzen. Auch eine Frau kann ein Messer haben, eine Pistole oder sonst
was. Ja, natürlich, Mordok. Aber ich sag ja, an sich, auch wenn nichts im Spiel ist, fühlst du dich ja, du hast ja als Frau ganz andere Gedanken dann im Kopf in dem Moment. Ja, wenn du jetzt abends durch die Straßen gehst und eine Frau läuft dir hinterher, du hast keinen Schiss.
Weniger, also? Natürlich, klar. Aber trotzdem.
Was heißt weniger? Gar kein Schiss. Digga, wenn du läufst nach Hause in Köln, und du drehst dich um und hinter dir läuft eine Frau, dann hast du nicht mal ansatzweise einen Gedanken, dass dir was passieren kann. Also ich als Mann würde vielleicht sogar Fantasie schieben. Ich so, was geht dir? Verstehst du? Weil du denkst dir so, hey, die läuft mir die ganze Zeit hinterher. Killer, Alter, was geht? Hey?
Die erste Person, die erste Person, die seinen Stalker gestalkt hat. Ja. Dann geht der Stalker nachher und denkt, ey, lass mich in Ruhe. Nee, komm, du bist mir hinterhergelaufen. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du. Komm mal her jetzt.
Aber hey, das ist vielleicht eine Lösung, Digga, wenn man den Stalker stalkt.
Das stimmt, ja, einfach das Ding umdrehen. Weißt du?
Einfach
morgens
umdrehen,
dann beim Stalker,
Digga,
vor der Tür an der Bushaltestelle sitzen.
Und du stehst und machst die Augen ganz weit auf und sagst, hi, wie geht's? Ich finde das so geil. Weil es gibt ja immer so diese umgekehrte Psychologie. Zum Beispiel auch
bei Kindern
habe ich ein Video gesehen, Digga, das fand ich so lustig. Ein Typ saß im Zug und wollte halt nicht, dass jemand neben ihm sitzt. Und dann hat er, immer wenn Leute eingestiegen sind, hat er wie ein Psycho geguckt und hat gesagt, jeder, der vorbeigelaufen ist, so, hey, komm, setz dich doch hier hin. Weißt du, alle sind dann natürlich weitergelaufen, weil sie sich gedacht haben, was ist das für ein Psycho?
Ist ein ganz guter Weg, und in der Deutschen Bahn wenigstens einen Abteil für sich selber zu haben, ne?
Ja, so bleibt halt der Platz für dich frei. So, dass du dann sagst, ich würde mich da nicht hinsetzen, ich hab das Schiss. Aber auf jeden Fall, also ist das eine schreckliche Situation, und ich glaube auch, das können nur die Menschen nachempfinden, die das schon mal durchlebt haben. Es ist wirklich schlimm, und ich glaube auch, so wie du schon vorhin erwähnt hast, du fühlst dich hilflos, weil natürlich gibt es in Deutschland halt Gesetze, und die Polizei und Staatsanwaltschaft sagt dann halt auch so, hey, wenn das und das nicht passiert, dann können wir nichts machen. Und in dem Moment fühlst du dich halt hilflos. Ich habe zum Beispiel einen riesigen einen großen Penis. Freundeskreis. Nee, ja, das auch. Und ach was, Bruder, ich gehöre doch zur Mikropenis-Fraktion.
Ja, stimmt.
Nee, aber ich glaube, Menschen, die jetzt ein riesen Umfeld haben, weißt du, fühlen sich vielleicht ein bisschen sicherer. Aber jetzt gibt es ja auch Leute, die sind alleine. Jetzt irgendeine Person, die jetzt, keine Ahnung, in sich gekehrt ist, einfach nur Arbeit nach Hause und auf einmal hast du einen Stalker. Es war ja auch so, Digga, meine Schwester, ich weiß nicht, habe ich dir die Geschichte mal erzählt? Meine Schwester hatte einen Typen, der ist immer in die Bäckerei gekommen und hat die angemacht, Alter.
Mhm.
Habe ich dir die Story erzählt?
Nee, ich glaube nicht.
Zieh dir jetzt mal die Story rein. Meine Schwester, die hatte in Feuerbach in der Bäckerei gearbeitet, okay? Und da kam immer wieder ein Typ rein, der war in ihrem Alter und hat sie immer wieder angesprochen, vollgelabert und so. Und die hat dem gesagt so, hey, lass mich bitte in Ruhe, weißt du? Komm einfach nicht mehr her. Dann kam der auch, hat sich so eine Brezel gekauft, hat sich hingesetzt, saß die ganze Zeit da, so wie du gesagt hast. Und irgendwann, Alter, ruft mich meine Schwester an. Ich habe da damals nicht mehr zu Hause gewohnt bei meinen Eltern. Und dann hat die gesagt, hey, Abi, du weißt, ich will dich wegen so einem Scheiß nicht stressen, aber das geht jetzt echt schon ein paar Monate so. Das ist so ein Typ, der heißt so und so und der kommt immer wieder und hört nicht auf und der arbeitet zwei Läden weiter und der übertreibt richtig. So nach Feierabend setzt er sich hin und wartet, bis ich Feierabend habe, labert mich voll. Und dann habe ich gesagt, was, wie heißt der? Da, wo arbeitet der? Okay, ich meine Cousins angerufen, Morok.
Verarsch mich nicht.
Ich schwöre auf meine Mutter, Morok. Ich habe meine Cousins angerufen und meine Cousins haben ihre Jungs angerufen. Und die waren in der Zeit, ich sag's dir mal so, die waren so stabil, die Jungs. Der eine, und das ist jetzt kein Witz, der wäre, wenn er durch eine Tür läuft, hätte er sich seitlich durchzwängen müssen. Richtige Morok, richtige Tiere, Alter. Jetzt gehen, ich komme dort an, jetzt stehen da meine zwei Cousins und die drei Freunde, voll die Ochsen, Morok. Die waren gerade im Training, Fitnessstudio, richtig pump. Der eine hat schon Hoodie an, der andere so. Und ich so, ey Jungs, hört mal zu. Und ich bin die einzige, ich sehe aus wie so eine Stechmücke. Kennst du das? So der einzige, so der, der am wenigsten drauf hat, aber die größte Klappe. Morok. Wir, ich hole die Jungs ab, wir laufen dort rüber. Wir gehen dann in diesen Dönerladen, in dem der gearbeitet hat. Und jetzt waren da zwei Mitarbeiter und ich so Anführer, weil. Kennst du das? Wenn du so zwei paar starke Menschen um dich herum hast, aber du fühlst dich auf einmal auch so stark. Also mir kann nichts passieren. Hab ich gesagt, hey, wo ist der und der? Und der Typ so, was? Der eine Dönerarbeiter, ich weiß noch, der eine hat Fleisch geschnitten und der andere war an der Kasse. Der Fleisch geschnitten hat, hat sich umgedreht und hat dann die Jungs gesehen und hat sich sofort wieder zum Fleisch und hat einfach weitergeschnitten. Das ist so richtig. Und ich so, hey, wo ist der und der? Und dann der so, der ist gerade nicht da. Ich so, wo ist der? Der so, der ist gerade, der arbeitet heute. Ich so, ruf ihn an. Der so, was? Ich so, ruf den jetzt an, Alter. Dann ruft er den an, Morok, und ich, ey, du hast so richtig gemerkt, der so, hey, XY, ich will jetzt seinen Namen nicht nennen, aber Wallah, das ist eine wahre Geschichte. Der so, hey, XY, hier ist gerade der Bruder von der und der, weißt du, und hier sind noch 5, 6 andere Typen, der will mit dir reden. Und ich so, ey, hör mal zu, wo bist du dann? Der so, was ist los? Ich so, wo bist du? Ich so, ey, ich bin der Bruder. Und der so, Abi, was ist los? Ich so, hey, Alter, was machst du, Mensch? Abi, es tut mir leid. Ich so, komm jetzt hierher. Dann ist der gekommen und dann hast du so gesehen, so. Ich so, hey, wenn du noch einmal, Abi, ich schwöre ich mal. Ich so, wenn du noch einmal, und du siehst nur die Jungs, Morok, die stehen einfach nur dabei. Nichts gemacht. Einfach nur Sätze. Und dann, okay, wir haben verstanden, ja, tut mir leid, und dann sind wir wieder gegangen. Aber, das war so für mich, da habe ich so einmal meine Pflicht als großer Bruder gemacht. Aber das Problem war danach gelöst. Nie wieder.
Ist nicht mehr vorbeigekommen?
Nie wieder reingekommen, und ich glaube, der hat sogar nach einer Woche aus Schiss im Dönerladen gekündigt.
Naja, aber dann war es kein richtiger Stalker. Weißt du, dann war es eher so, der gilt Mordo. Nicht richtig.
Ja, okay, ich glaube, ja, ich glaube, richtige Stalker, Alter, auch mit Polizei und anderen, das juckt dir nicht, gell?
Also ich erzähle mir eine Story, die ich aus dem entfernten Bekanntenkreis erlebt habe. Da hat auch eine Frau einen Stalker gehabt. Und der hat ja immer wieder Briefe in den Briefkasten geworfen und hat, also immer wieder, sie wusste aber überhaupt nicht, wer das sein soll. Und die hat ihren Freund bedroht per Telefon und der Freund war auch schon kurz vor Trennung, sagte, ich halte das nicht mehr aus und so. Und dann hat sie
ach du Scheiße.
An ihren, ich weiß nicht mehr, wie genau das war. Genau. Und der hat immer an ihre Autofensterscheibe ein Sachen in Alufolie reingetan.
Oh, Basti, bitte erinnere mich nachher an Autofensterscheibe-Visitenkarte.
Okay, ich erinnere dich gleich an Autofensterscheibe-Visitenkarte. Ja. Okay, er hat immer Sachen an ihre Autofensterscheibe reingetan. Ne? Mhm. Und dann hat sie ab einem bestimmten Zeitpunkt aber das Auto, hat sie eine Kamera in das Auto gebracht. Ne? Mhm. Und dann kam auf einmal kein Brief mehr. Das heißt, der wusste, dass dieses Auto mit der Kamera überwacht wird.
Nein.
Und dann hat sie einen ganz grusigen Gedanken gehabt, hat einen von den alten Briefen, der in Alufolie eingepackt war, genommen, ist zu ihrer Spüle gegangen, hat die Alufolie da rausgenommen und hat es da dran gehalten. Und die Person, die sie gestalkt hat, war ihr eigener Freund.
Was?
Ja.
Warte. Wie, das mit der Alufolie, ich verstehe das gerade nicht.
Also, da war immer Papier in Alufolie unter den Scheibenwischer gesteckt, sodass es nicht nass wird. Ne, mit Briefen, mhm. Ich liebe dich, ja. Ich brauche dich, bla bla bla.
Mhm.
Und dann hat sie irgendwie, als sie dann checkte, irgendwas stimmt doch hier nicht. Der Typ kann doch gar nicht wissen, dass ich jetzt eine Kamera in dem Auto habe. Von dem Tag an war es sofort vorbei. Das kamen keine Briefe mehr ans Auto. Und tauchten dann auf einmal im Briefkasten auf oder so, wo keine Kamera war. Und dann hat sie ein ganz mieses Gefühl gehabt und dachte so, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Hat dieses Alupapier genommen, diese Alufolie.
Die Rolle.
Ist zu ihrer Alurolle gegangen, die in ihrer Spüle lag, im Haus, das sie mit ihrem Freund zusammen bewohnte, und hat das da dran gehalten und hat gesehen, dass die Schnittkante passt.
Jetzt habe ich's verstanden. Scheiße, Alter!
Und
warum hat er das gemacht?
Psychologische Gutachten wissen es nicht genau. Sie gehen davon aus, dass er sie kontrollieren wollte. Also er wollte sie in einem dauerhaften Zustand von Angst halten, sodass er sie nicht verlassen kann.
Nein.
Und das
ist das für ein Psychopath, Alter?
Tja. Der Mann
halt deine Fressen.
Ist mittlerweile wieder frei und läuft draußen rum. Es ist unglaublich.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, Alter, jetzt musst du dir vorstellen, wie die Welt auf dich zusammenkracht in dem Moment. Ja, oh mein Gott. Alter, Digga, das ist dein Freund.
Ja, der Person, der du am meisten vertraust.
Weißt du, das ist der Mensch, mit dem tauschst du dich aus. Du erzählst ihm deine Angst ist und der so, hey, ich kann das verstehen. Wir müssen irgendwas tun. Dann weißt du, alles, was der gesagt hat, war gelogen.
Alles.
Alles.
Deine ganze Beziehung war gelogen. Alles war gelogen.
Oh mein Gott.
Ja,
ey, danach bist du doch kaputt.
Wird sehr schwer, wieder einem Menschen zu vertrauen, nachdem man das erlebt hat, vermute ich mal. Ne?
So ein Bastard. Tut mir wirklich leid, aber das ist ein richtiger Bastard. Jo, falls du das hörst, du dreckiger Bastard, Alter.
Ja.
Ich komme auch mal mit meinen Cousins bei dir vorbei.
Die Cousins, auch der nicht durch die Tür gehen kann, verstehst du?
Ja.
Man nennt die Tür Türen Ahmed. Er muss immer seitlich durchgehen. Ja,
Bruder,
aber die Story
musst,
ist schon hart. Und das zum Thema, weißt du, Baby Reindeer und so. Das passiert wirklich. Ne? Und das, was dem Menschen dort passiert, ist ja auch aus seinen eigenen Erfahrungen. Dann denkst du schon, wie krass. Also.
Aber jetzt erzähle ich dir mal meine Visitenkartengeschichte im Auto. Du kennst doch immer diese Visitenkarten, die sie an die Autos kleben.
Wir wollen
ihr
Auto
okay?
kaufen, ja.
Jetzt, hey Digga, ich weiß nicht, vor ein paar Tagen, ich gehe aus dem Haus, Alter, ich laufe zu meinem Auto und ich sehe an der linken Scheibe bei mir eine Visitenkarte reingedrückt. Wollen sie ihr Auto verkaufen? Und ich schon so, oh Mann, Alter, du dreckiger ich hasse das, Alter. Ich setz mich in mein Auto rein, ich guck aus der rechten Scheibe raus, was ist dort? Auch eine Visitenkarte von dem gleichen Typen. Und ich so, fick dich. ich nehme die Visitenkarte, mach bei meinem iPhone Nummer senden aus, Digga, und ruf den Typen an.
Jetzt, was ist denn los mit dir? Warum hast du Zeit für sowas?
Guck mal, Digga, ich hab mich kaputt gelacht. Ich hab den angerufen. Ich ruf dort an. Hallo, bla bla. Ich so. Und dann hab ich, Basti, ich schwör auf meine Mutter, ich hab so geredet. Ich so, hallo, wie geht's?
Hast das, du ja, den Albaner
so,
gemacht?
Ich hab, nein, ich hab so Kanaken gemacht. Ich so, hallo, wie geht's? Der so, ja. Ich so, du, ich habe gefunden, Visitenkarte. Der so, ja, was für Auto? Ich so, GLS. Der so, was, C-Klasse? Ich so, nein, GLS. Der so, was? Der so, G-Klasse? Ich so, nein, nicht G-Klasse, GLS. Der so, dann hat der gesagt, was für ein Baujahr? Ich so, GLS. Dann sagt er zu mir, der so, was für Baujahr? Ich so, ich weiß nicht. Der so, ja gut, schick mir Foto, dann kann ich dir sagen, was ich dafür zahle und Kilometerstand. Ich so, ich weiß nicht, Kilometer. Und dann der so, war schon angepisst, dann hat er aufgelegt. Ich ruf nochmal an. Und dann der so, ja, bla bla bla, sein Name wieder. Ich so, hallo, ich bin wieder jealous. Der so, dann sagt er so, ja, was ist jetzt? Und ich so, ja, diese Foto, wie kann ich schicken? Der so, mach mit deinem Handy Foto. Ich so, bei meinem Handy geht kein Foto. Der so, dann geht das auch nicht. Ich so, kann ich dir schicken per Brief? Digga, der Typ rastet voll aus. Der so, hey, hör mal zu. Ich so, nein, warte, ich will verkaufen aber. Und dann, der hört nicht auf, Boruk, ich lach mich kaputt. Dann hat er wieder aufgelegt. Dann habe ich nochmal angerufen. Der geht wieder ran. Ich schwör auf meine Mutter, Basti, ist eine wahre Geschichte. Dann geht er wieder ran. Hallo, so und so. Und ich so, hallo, hier ist nochmal Jealous. Dann hat er zu mir gesagt, hey, hör mal zu, mein Bruder arbeitet bei der Kriminalpolizei und wir können rausfinden, wie diese Nummer ist, obwohl du deine Nummer unterdrückst. Ich so, ja, aber ich will Foto schicken. Dann hat er aufgelegt. Digga, ich hab mich totgelacht. Aber was habe ich getan an dem Tag, Bruder? Ich war richtig sauer.
Warum?
Und ich hab mir gedacht,
was war denn dein Problem?
Ich muss meine Stimmung ändern. Und dann habe ich den Angriff gemacht. Und das, ich finde wirklich, ey, sorry, Alter, ich werde es ab jetzt immer machen. Immer wenn ich so einen Zettel bekomme oder immer wenn mich einer...
Ich habe mein Auto an Typ von so einem Zettel verkauft damals. War mega gut. Die haben ja, richtig gut gezahlt. War mega.
Ja, Rack haben die gut gezahlt, Alter.
Die haben wirklich gut gezahlt. Die haben nicht gecheckt, wie abgefuckt die Karre war. Wirklich. Der war total im Arsch. Und dann wollten die mich abziehen mit so einem Kaufvertrag, wo sie zwei Sachen weggestrichen hatten. Also so mit einer Kopie drüber gelegt, dass man, also, dass sie das nicht ohne, wie nennt man das nochmal, wenn man Sachen ohne Prüfung kauft. Keine Ahnung. Es gibt da im Kaufvertrag halt gekauft wie gesehen im weitesten Sinne, ne?
Ja, genau.
Und das hatten sie mir vorher per PDF geschickt, habe ich gesagt, okay. Und dann komme ich da hin, zeige denen das Auto. Und dann auf einmal hieß ja, ich gucke da auf den Kaufvertrag, ich sage, aber die Zeile mit dem ihr kauft wie gesehen steht da ja gar nicht mehr. Oh, ist Kopierfehler, Bruder, tut mir leid. Ich sage, ja, schade,
Kopierfehler. Natürlich, Kopierfehler. Alter. Mhm.
Ich so, okay, ja, Kopierfehler, das ist natürlich schade. Dann hol jetzt mal deinen Chef und dann macht er das nochmal. Ja, machen sie nochmal. Es wird immer besser. Dann kamen die, haben den Wagen gekauft. An dem Morgen noch war mir aufgefallen, dass unter dem Hauptsitz ein Cheeseburger verrottet war. Das heißt, der Wagen war der gesamte Fußraumteppich war wirklich nach 4 Wochen in der Sonne stehen. Ich hatte den Wagen ewig nicht gefahren. Ein einziger Schimmel. Der Anlasser war kaputt, der Wagen war vielleicht mit Glück noch ein Taui wert und die haben mir 4 dafür gegeben. Und die das werden mich gehasst haben dafür.
Und jetzt sage ich dir eins, Bruder. Und jetzt guck mal, das ist jetzt deine Seite der Story. Die haben dein Auto gekauft und dann sind die zu ihren Kumpels gefahren, saßen abends zusammen, haben Shisha geraucht und haben gesagt, Alter, du glaubst nicht, was für ein Deppen wir heute gefunden haben. Der Anlasser war kaputt, sowas kostet 15 Euro zu wechseln und dann lag da ein bisschen Schimmel und das Auto ist 9000 Euro wert, aber der Idiot...
Nein. Was wir auch nicht wussten war, der Motor war kaputt und zwar komplett. Der Wagen ging gar nicht mehr an. Ich habe keine Ahnung, warum wir den gekauft haben. Der war komplett, also der war Schrott, den hätte ich eigentlich nicht mal auf der Schrotthalde, hätten wir den nicht abgenommen. Keine Ahnung, das war halt der vorher vereinbarte Preis. Aber ich habe drauf bestanden. Ich habe denen versichert, ich weiß nicht, was mit dem Motor ist, ist erst halt gerade so. Die haben gedacht, ich bin blöd. Und die haben
also den, hast du den eigentlich betrogen, Alter?
Ich habe den betrogen, ja. War mega. Ganz ehrlich, gibt's irgendjemanden, den man lieber betrügt als solche Leute?
Das ist ein Eingehungsbetrug, weil du schon im Vorfeld wusstest, dass du ihn betrügen willst.
Nö, ich habe das währenddessen entschieden, dass ich ihn betrügen will. Das ist ein fortlaufend Betrug.
Also, ein Freund von mir, der kauft Fahrräder und verkauft die. Okay? Der macht An- und Verkauf, macht das wirklich professional. Und, Digga, der ist der krasseste Händler, den ich überhaupt kenne. Wirklich. Der geht irgendwo hin und es gibt halt manche Leute, die sind so wie du, die kennen sich nicht aus mit Autos oder Fahrrädern oder halt das Objekt, was sie verkaufen wollen, okay? Und denken sich so, ja gut, ich habe das gekauft für 2000 Euro, das Fahrrad. Ich bin das jetzt 2 Jahre gefahren. Für wie viel würdest du es dann verkaufen? Sagen wir mal 600, oder? Würde man sich denken.
Was jetzt? Ich jetzt oder so ein Bike? Jetzt?
Ja, so wenn du ein Fahrrad verkaufst.
Ja, kommt drauf an, was für ein Bike das ist, ne? Also, das
hat ja was mit dem Start jetzt. Du hast für 2000 gekauft und ja, dann hast du nur noch 600, Hälfte ja. Wert, ein Drittel ungefähr. Ja? Aber Modok, dann kommt der guckt sich das an, der geht mit der Gangschaltung, sagt die Gangschaltung, ja, okay, hier hakt das, guck mal hier, das, bla, bla, bla. Am Ende sagt er ganz ehrlich, ey, guck mal das, ich kann dir 200, 300 Euro geben. 300 Euro, dann holt das Geld raus und drückt ihm schon in die Hand. Guck mal hier, 300, wenn es okay ist für dich, okay. Und dann setzt du so einen Druck auf den Menschen, dass er sagt auch irgendwie, ey, ich will es hier entrümpelt haben, fertig. Modok, weißt du, was der dann macht? Der bringt es zu so einem Fahrrad, zu so einer Fahrradstelle. Die tun das einfach kurz einstellen, für 50 Euro die Gangschaltung. Dann putzt er das Fahrrad nur, nimmt so ein Silikonspray und macht das seitlich auf die Räder, dann sehen die wie neu aus, geht auf eine Fahrradbörse, stellt das Fahrrad hin und verkauft es für 1500.
Dann ist er im weitesten Sinne, ist dein Kumpel ein Abzocker, habe ich das richtig verstanden?
Nee, er ist kein Abzocker, Digga. Der hat einfach, wenn die Leute keine Ahnung... Modok, gerade eben sagst du selber, du Bastard, dass du dein Auto kaputt verkaufst und jetzt andere Leute sind
ja,
Abzocker oder was?
Aber ich habe einen Abzocker abgezockt, das ist eine doppelte Abzocksituation.
Halt deine Fresse, Alter.
Wir wissen alle, dass diese Typen da Abzocker sind, oder nicht?
Ja, die mit den Visitenkarten ja sind auf jeden Fall Abzocker.
Das sind krasse Abzocker. Allein mit dem, oh, ist Kopierfehler, Bruder.
Boah, das ist richtig hart.
Ja, ist klar.
Ja, weil weißt du, was die dann machen, Digga? Die kaufen das, dieses gekauft wie gesehen. Wenn die das wegstreichen, dann hast du ja eigentlich noch wie so eine Gewährleistung. Weißt du? Und dann kommen die einfach 2 Wochen später und sagen, hey, guck mal, das und das ist kaputt. Entweder du gibst uns jetzt von dem Geld noch so und so viel zurück oder wir lassen es reparieren, stellen es in Rechnung oder wir gehen vor Gericht.
Genau, also, das hatten sie vor.
Ja, und dann dann zahlen die Leute meistens noch Geld zurück, weil die dann Angst haben. Vor allem bei älteren Leuten machen die das. Das sind ja für mich die größten Wichser, Alter. Weißt du, wenn du ältere Leute ey Bruder, ey, da werde ich aggressiv, wirklich. Tut mir leid, heute bin ich ein bisschen assi drauf, aber bei sowas, Modok, alte Menschen, Modok, die haben ihr Leben lang geackert, Mann. Die haben ihr Leben lang geackert. Die kriegen ein bisschen Rente, okay? Müssen sowieso 1,05 Euro mal umdrehen, bevor sie sich irgendwas kaufen. Verstehst? Wenn sie nicht was beiseite, manche konnten ja nicht mal was beiseite legen, weil die halt ihr Leben lang hart gearbeitet haben in irgendeinem Job, keine Ahnung. Bauarbeiter, Alter, was kriegt ein Bauarbeiter an Rente? Gar nichts, der muss dann noch irgendwie Zuschuss holen. Und dann gehst du zu diesem Menschen, du dreckiger Bastard, und zockst den noch ab. Das sind für mich die größten Wichser auf der Welt, Alter.
Das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, ja. Ja. Also auf jeden Fall Oma und Opa abziehen. Gibt's ja auch auf größerem Level übrigens. Manche sitzen in deutschen Fernsehshows, aber darüber wollen hinaus, weil wir wollen ja nicht verklagt werden. ich habe keinen Namen gesagt, ich bin nicht justiziabel, alles gut, ich weiß nicht, von wem ich rede. Ötzi, draußen scheint die Sonne, ne? Ich guck raus, es ist schon richtig Freibadwetter. Ich spür schon den Sand unter meinen Füßen. In 10 Tagen werde ich 40. Ich werde ja meinen Urlaub,
Basti!
Ja, warte, was
du bist jetzt bald 40er, Mann. Du bist eine ganz andere Fantasie dann für die Frauen.
Eine ganz andere Fantasie.
Du bist dann dieser 40er. Ja, in der 40- du bist, ja, du bist dann der 40er.
Früher so, kam ich im Blaumann, jetzt komme ich mit dem Rollator. Aber
nee, aber das ist dann so, weil wenn du dann mit jemandem was hast, dann sagt die Frau so, hey, ich hatte mal was mit einem 40-Jährigen. Scheiße, Alter.
Es gibt bei Sex and City, habe ich nie gesehen, die Serie. Ich habe eine Folge gesehen, in der geht es darum,
welche
dass
Serie?
Sex, ach fick dich, Sex and the City, du kleines Arschloch. Und dann ging es in der Folge darum, dass, glaube ich, Samantha, das gespielt von Kim Cattrall, eine Affäre
nicht
mit
von
einem
Kim Kardashian.
Kim Cattrall, einen älteren Mann hat. Und der ist schon so um die 70 oder so. Und alles läuft super, alles läuft super. Die ist in der Serie, wie alt wird sie damals gewesen? 45, 50 Maximum. Und dann bumsen die irgendwie und er steht aus dem Bett auf und erzählt sie ihren Freundinnen, dass immer wenn er aus dem Bett aufsteht, macht er, oh. Und das führt am Ende zur Trennung in dieser Beziehung, weil sie sagt, sie achtet ab einem bestimmten Punkt nur noch darauf, dass wenn er aufsteht, dass er immer, oh, macht. Weil er, weißt du, dieses, oh, ne, dieses Geräusch von, ich komme kaum hoch. Und das beschäftigt sie genug, als dass sie die Beziehung nicht fortführen können. Das ist natürlich sehr oberflächlich. Diese ganze Serie ist ja sehr oberflächlich, aber ich kann es nachvollziehen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kenne auch ein paar, das sich fast getrennt hat, weil er nach dem Trinken immer gemacht hat. Immer.
Ja, aber
Kaffee,
dann,
Wasser, das liegt Cola. Nicht,
das liegt nicht an dem. Das liegt einfach daran, dass du keinen Bock mehr auf die Beziehung hast.
Wahrscheinlich schon.
Das ist einfach nur ein Grund, weil dann regt dich alles auf an der Person. Weißt du, es regt dich alles auf, wie sie atmet. Ich weiß noch, ich hatte eine Beziehung, Alter. Dann hat die meine Ex-Freundin gemeint, du atmest so laut. Dann habe ich zu ihr gesagt, was? Du atmest so laut.
Nee, hättest du es wissen müssen bei der Größe deiner Nase. Ich meine, das ist ja wie diese Dinger, in denen man in der Autowäsche die Wagen abtrocknet. Weißt du, das ist ja ungefähr die Größe, dementsprechend.
Mindestens. die, aber da habe ich auch gemerkt, Digga, die Luft ist raus. Verstehst du? Da wusstest du, Alter, die will gar nichts mehr. Findest du meine Nase wirklich groß, du Bastard?
Nein, deine du bist ein wunderschöner Schmetterling. Ja. Man muss dich pflegen. Aber ich glaube ja, dass es diesen Punkt gibt. Ich glaube aber auch, dass es reversible Situationen gibt. Also, dass man einen Tiefpunkt in einer Beziehung erreichen kann und dann nochmal zurückkommt. Ich glaube, das geht.
Aber jetzt, was machst du denn, Basti, wenn du 40 wirst? Also, willst du eine Party feiern? Hast mich eingeladen, du Bastard?
Gasolina am Arsch. Ihr könnt mich alle, auf gar keinen Fall. Ich will keine Party feiern.
Du bist so ein kleiner, egoistischer Ficker, Alter.
Ich habe zum 35. Mal eine Party gefeiert. Das ist mir total auf den Sack gegangen. Die Leute,
hast du mich eingeladen? Hast
wir
du mich
uns
eingeladen?
Erst gerade. Ich habe dich eingeladen, ja. Du konntest nicht, du Arschloch.
Ja, Rack hast du mich eingeladen.
Ja,
Alter.
Rack
hab
ich
hast
dich
du mich eingeladen.
Ich habe dich eingeladen. Du warst eingeladen.
Was?
Du warst eingeladen.
Halt deine Fresse, Alter.
Du
wann hast du mich eingeladen?
Es ist 5 Jahre her. Kannten wir uns da schon? Dann warst du eingeladen.
Mhm. Ja, klar. Mit deinen Nerdfreunden. Okay, Leute, wir machen eine WLAN-Party.
Amiga, alle bauen den Amiga auf. Oh, scheiße, ich habe keine Unterhose an. Oh, Mist, jetzt kritzt es mir im Arsch. Du kannst mich mal. Es war eine ganz normale Party. Ich habe mit Freunden gefeiert. Aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Der DJ ist mir auf den Sack gegangen. Ich habe dem Typen vorher gesagt, wenn kein Schlager, kein Hip-Hop. Ich hatte einen DJ.
Was, hast du eine Geburtstagsfeier gemacht mit DJ? Wer bist du, Alter? Bist du, ja, DJ, keine Ahnung, bist du... Bist du 50 Cent oder was? Ja. Ich habe Party gemacht mit DJ. Modo, wenn du Freunde einlädst, dann stellst du dir eine Boombox in die Ecke, lässt einfach Musik laufen. Was für DJ, Alter. Ja. Du hast auch kurz gedacht, du bist Multimillionär. Ja, und wir machen ein Catering und das Thema ist All White, Leute. Also das heißt, es dürfen nur Weiße kommen, okay?
Oh mein Gott, nein.
All also German, das ist das Motto bei deiner Geburtstagsparty, all German.
Genau, es müssen alle müssen in Lederhosen kommen und irgendwann spielt jemand auf dem Akkordeon das Horst-Wessel-Lied, genau so ist es.
Ja, aber warum feierst du nicht,
aber,
Basti?
Okay, also ich habe dem DJ jedenfalls mich hingegangen und gesagt, wenn du noch einmal Schlager spielst, hau ich dir aus dem Maul. Dann habe ich mich fast mit dem DJ geprügelt, das war ganz schlimm. Ich war super angepisst, es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich bin jemand, der fühlt sich verantwortlich für die gute Laune von anderen Menschen. Aha. Ich muss mich darum kümmern, dass es den anderen gut geht. Und das ist einfach nicht gut. Das ist keine gute Veranlagung. Weil das stresst dich bei so einer Party bis ins Unendliche. Ich war super gestresst, super unter Strom die ganze Zeit und bin überhaupt nicht glücklich nach Hause gegangen und habe dafür, weiß ich nicht, 5000 Euro ausgegeben. Und dann habe ich gedacht, okay.
Für eine Geburt 5000 Euro, Motto.
Ja, Bruder. Verstehst
also so viel kostet eine Verlobungsfeier, Alter. Manche haben 5000 Euro Budget für eine Hochzeit. Ja, und wie viele Freunde hast du eingeladen?
4. Wir waren also zu viert. Jeder hat eine goldene Rolex bekommen. Ich bin ehrlich, das war damals wie bei Elvis. Klar.
Goldene Alter, Rolex, ich hab für 5000 Euro kriegst Leute du nicht mal einen
eingeladen.
Zeiger, Alter.
Du warst Fisch. Auch eingeladen, verstehst du?
Halt deine Fresse, war ich eingeladen, Basti.
Natürlich
wo
warst
ich eingeladen.
Was weiß ich denn nach so vielen Jahren noch? Aber ich vermute mal, du
wann
warst eingeladen.
Wann hast du gefeiert vor 5 Jahren? Jetzt warte, jetzt fick ich dich, Alter, du kleiner Bastard. Sag jetzt mal, warte. Ich gehe jetzt hier in meinen Kalender. Vor 5 Jahren, jetzt bin ich mal gespannt. Das war 2019?
Vermutlich.
Im Mai. Ja. Nee, du hast mich da nicht eingeladen, weil da haben wir uns noch nicht mal gekannt.
Also, und du bist trotzdem sauer auf mich, oder was?
Ja, klar. Warte, sag mal nochmal, an welchem Tag hast du gefeiert?
Ich vermute 26. Mai oder sowas.
Ja, da hatte ich frei. Und da war ich einen Tag vorher in Köln. Ja, und du hast mich definitiv nicht eingeladen, Basti.
Ja, du hast doch gerade gesagt, wir kannten uns nicht.
Ja, na und? Du kannst mich ja trotzdem einladen.
Ja, klar, natürlich. Ich lade ja auch den Klempner von Horst Schlawinski ein, weil
den Klempner von Notre Dame.
Machen wir diesen Podcast nicht schon seit 5 Jahren? Es fühlt sich einfach so lange an.
Ja.
Ich glaube, wir haben kurz danach damit begonnen, ne? Danach haben wir uns danach hat sich mein Leben fundamental verändert.
Ja. Wir haben, ich glaube, im November haben wir angefangen oder so. November oder, nee.
2019?
Ja.
Ja gut, da muss ich ja kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich dich Arschloch gar nicht eingeladen habe. Jedenfalls.
Ja, aber du hast mich auch die Jahre danach nicht eingeladen zu deinem Geburtstag.
Ich habe ja auch nie gefeiert, du Idiot.
Ja, aber Moruk, du kannst doch sagen, Özcan, hey, ich habe Geburtstag, komm, wir gehen essen, Mann.
Du wohnst in Karlsruhe, du willst eh nicht
ja,
kommen.
Ja, na und? Wann warst du, guck mal, wie oft warst du in Karlsruhe, Basti, mich besuchen?
Du hast mich nie eingeladen.
Was?
Du
ich habe voll oft gesagt, wie oft, guck mal, wie oft warst du in Karlsruhe?
Nie.
Ja, siehst du? Wie oft war ich schon in Köln bei dir?
Du arbeitest in Köln. Das ist was ziemlich anderes.
Nein, ich komme extra für die Arbeit nach Köln, ja,
wenn
aber ich nehme mir
Köln,
Zeit.
Wenn ich in Karlsruhe einen Job hätte, würde ich dich ganz bestimmt besuchen, aber ich habe noch nie in Karlsruhe gespielt, ich war noch nie in Karlsruhe.
Ja, aber du hast ja auch nie den Tag freigenommen und hast gesagt, hey, ich gehe mal heute was mit Ötze machen.
Ötze, wie oft warst du in den letzten 4 Monaten zu Hause? Ich bitte in Tagen.
Ja, warte. Das ist ganz klar, das ist so eine rhetorische Frage, du Bastard.
Wie oft warst du in den letzten 4 Monaten zu Hause?
Du reduzierst es auf 4 Monate. Verstehst du? Ich rede über die letzten Jahre, Basti. Mhm. Verstehst du? Ich rede über die letzten Jahre.
Okay.
Wie oft hast du mich mal überrascht, hast gesagt, hey, OC, mein Bruderherz.
OC, mein Bruderherz.
Okay. Ich komme jetzt nach Karlsruhe. Digga, komm, lass uns einfach nur ein Käffchen trinken und dann bin ich wieder weg. Okay, ich wollte einfach nur mal dich sehen, mit dir chillen. Und dann würde ich sagen, was, spinnst du, Alter? Du pennst bei mir, Digga, wir machen die Welt unsicher! Aber nein, es ist nie dazu gekommen.
Das stimmt.
Weil du,
weil
du Höhenflug hast. Ich habe jetzt mal eine Frage an dich, du kleiner Bastard, okay?
Aber wir schon fertig? Also ich wollte
Nein. Nee, wir sind noch nicht fertig. Es kommt jetzt eine ganz fundamentale Frage an dich, okay?
Okay.
Du hast letztens einen Post gebracht, Alter, und hast allen Ernstes gefragt, ob Kim Kardashian ein Star ist.
Ja. Und die Antwort war übrigens, 97% der Leute haben gesagt, nein.
Ja, 97% der Leute, die du kennst, haben nein gesagt.
Also, Kim Kardashians Mutter, wie heißt sie, Dings, Kris Jenner, hat gesagt, dass du hast das Sextape von Kim Kardashian gesehen, oder?
Nee, ich hab's nicht gesehen.
Natürlich hast du es gesehen, du
kleine Dreck. Nee, warte, ich hab's nicht gesehen. Ich schwör's, ich hab's nicht gesehen.
Als wenn du heute Morgen nicht noch ordentlich einen abgewedelt hast da drauf. Jedenfalls, Kim Kardashian hat ja ein Sextape gedreht vor vielen Jahren. Mhm. Das hieß Kim Superstar, glaube ich, mit dem sympathischen Rock irgendwas, Rim Rock, was weiß ich, wie der hieß. Irgend so ein Assi. Und er bürstet die Alte dadurch. Es ist alles sehr unangenehm für alle Beteiligten. Irgendwie nicht wirklich sexy, sondern eher traurig so, weil es auch so eine billige Nachmache von Paris Hilton war. Und danach ist sie ja zu Fame gereist und keiner weiß warum. Es gibt absolut gar keinen Grund. Es gibt keinen Grund, warum Kim Kardashian ein Weltstar geworden ist. Die meisten Menschen wissen nicht mal, wie ihre Stimme klingt. Weil einfach noch nie irgendjemand die Stimme von Kim Kardashian gehört hat. Weil die auch nichts zu sagen hat. Die kann nicht singen, nicht tanzen, nicht schauspielern. Die kann absolut gar nichts. Sie hat einen riesen Arsch, auf den man einen Kasten Bier abstellen kann. Und die Mutter von ihr hat gesagt, dass sie aus der Sicht einer Mutter dieses Sextape natürlich katastrophal findet. Aus der Sicht einer Managerin findet sie dieses Sextape allerdings fantastisch.
Aber wie lange ist es her mit dem Sextape?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
10 Jahre?
Vielleicht.
Ja, aber das war ja nur der Anfang, Digga. Aber dann hat die doch voll die Karriere hingelegt.
Naja, aber das Sextape war der Start davon. Die Mutter hat halt gesagt, sie findet, das Sextape wäre aus ihrer Sicht natürlich inhaltlich eine Katastrophe. Aber wenn sie drüber nachdenkt, wäre es also aus Karrieresicht fantastisch gewesen. Und dann habe ich halt darüber geschrieben, dass ich das moralisch sehr zweifelhaft finde, wenn deine Mutter sagt, die größte politische oder dein größter beruflicher Erfolg war ein Sextape. Und ich finde den gesamten Kardashian-Clan, besonders Kim Kardashian, komplett unnachvollziehbar. Es ist für mich, es erklärt sich mir nicht, welchen Unterhaltungswert diese Leute in irgendeiner Weise haben. Aber das erklärt sich mir bei den Geissens auch nicht. Ich verstehe die Geissens nicht. Ich würde mir es niemals angucken. Leute beim Reichsein angucken, verstehe ich nicht.
Ja, aber wenn du jetzt das moralisch verwerflich findest, Digga, du bist jeden Abend in einem Hotel, dann sagst du, was sind denn hier die Kosmetiktücher? So, die tue ich jetzt mal hier beiseite und guck mir Videos an, die moralisch verwerflich sind.
Oh Gott!
Glaubst du wirklich, Digga? Guck mal, du, ja, aber ich finde so, Modok, die hat ein Imperium. Hast du
beim Onanieren im Hotel nachgemacht?
Ja! Aber die hat doch ein Imperium aufgebaut von Modok, die hat ein Privatvermögen inzwischen von 1,7 Milliarden US-Dollar.
Richtig. Und wir machen halt immer wieder idiotenreich und keiner weiß warum. Ja, aber Elon Musk kann ich dir genau erklären, warum der reich ist, ob man den sympathisch findet oder nicht, aber der Mann ist in gewisser Weise visionär in dem, was er tut. Ich kann dir erklären, warum Bill Gates reich ist. Ich kann dir erklären, warum, keine Ahnung, Harrison Ford reich ist oder Brad Pitt.
Ja, aber das ist ja eine aber ganz andere Kardashian Branche, Modok.
Kann ich dir einfach nicht erklären.
Ja, aber die macht ja Unterhaltung, Modok. Die unterhält die Leute.
Was für Unterhaltung? Was macht die für eine Unterhaltung?
Ja, die unterhält die Leute.
Kardashians? Was für eine Unterhaltung denn?
Ja, aber für die Leute ist. Ja, aber für die Leute ist es doch eine Unterhaltung. Ich glaube immer nur so, ich glaube, also für mich ist es immer so, bloß weil es uns nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass es nicht gut ist.
Es ist sehr wahrscheinlich nicht gut. Es ist genau wie dieser ganze Quatsch mit Kampf der Reality-Stars und so. Ich habe letztens hier, war bei mir im Kino um die Ecke, im Astor Lounge-Kino in der Residenz in Köln, war das große Treffen der, ich glaube, Kampf der Reality-Stars Top 100 oder sowas. Da kamst du vorbei, es sah aus wie so eine, als wenn Hooters ein Jahrestreffen machen würde. Frauen mit doch sehr zweifelhaftem Modegeschmack standen alle beisammen. Und es war sehr seltsam, was da so an Menschen zu sehen war. Sehr seltsame Leute insgesamt. Und diese ganzen Kevin Kleinen, wie heißen die alle? Du kennst die besser als ich. Sag irgendeinen, die waren alle da.
Okay. Und Kevin Kleinen war da?
Kevin Kleinen. Gigi war da? Gigi war da, keine Ahnung. All diese Zirkusclowns ohne jegliche Begabung, deren gesamte Begabung ist, assi im Fernsehen zu sein. Ich verstehe es nicht. Ich weiß, dass die Leute das gerne gucken, aber für mich ist es einfach nicht nachvollziehbar, warum diese Menschen tun, was sie tun, und noch viel weniger nachvollziehbar, warum andere ihnen dabei zuschauen. Ich verstehe es nicht. Aber du guckst es gerne und deswegen ist es legitim.
Nee, ich finde, das sind so zwei Welten, weißt du? Auf der einen Seite, Kim Kardashian ist ja zu einer. Ja, jeder kennt Kim Kardashian, Digga. Die ist ja weltbekannt, weißt du?
Ja, richtig, aber wofür? Wofür? Wofür ist Kim Kardashian? Ja,
einfach als Persönlichkeit. Aber
für welche Persönlichkeit? Was ist die Persönlichkeit von Kim Kardashian? Was wissen wir über die Persönlichkeit von Kim Kardashian? Die war mit einem geisteskranken Rapper und Antisemiten verheiratet, hat 5 Kinder, einen operierten Arsch, ihr gesamter Körper besteht aus Plastik und kein Mensch weiß, wie ihre Stimme klingt. Das ist Kim Kardashian. Und trotzdem feiern wir sie, als wäre sie Maria Callas. Was sie nicht
ist. Aber du reduzierst sie. Aber guck mal, Digga, die hat karitative Institutionen aufgebaut, hat sehr viel Geld gespendet, philanthropisch.
Kim Kardashian. Kim Kardashian ist Philanthropin. Ungefähr so viel wie Giselle Bündchen, die mal 1% der Erlöse ihrer neuen Sandalenmarke an arme Kinder gegeben hat. Da musste ich auch sehr schmunzeln. 1%. Es gibt den sogenannten Philanthropy Index, wo sehr reiche Leute bewertet werden über ihre philanthropischen Handhabungen. Und zum Beispiel Elon Musk ist da sehr, sehr negativ bewertet, weil er von den vielen, vielen Milliarden, die er hat, nichts abgibt.
Ja, aber du hast doch gerade eben gesagt, Elon Musk ist ein guter Typ.
Nein, nein, nein. Ich habe nicht gesagt, Elon Musk ist ein guter Typ. Überhaupt nicht. Elon Musk ist ein fürchterlicher Typ. Elon Musk kann was.
Aber gerade eben hast du ihn ja dargestellt als Visionär. Nein, nein, nein.
Ist er. Elon Musk ist definitiv ein Visionär und ein absolut berechnender Geschäftsmann. Und wahrscheinlich ein autistisches Genie. Also mit dieser Unverhohlenheit, wie dieser Mann seine Firmen gegründet und verkauft hat, der hat immer alles Geld, was er hatte, in das nächste Projekt gesteckt und hat es halt riskiert. Und das ist schon erstaunlich. Und er ist natürlich kompletter Workaholic und hat Firmen aufgebaut. Ich meine, er ist der Erste, der es geschafft hat, Flugkörper in den Himmel zu schicken und wieder zurückzuholen. Das ist in der Geschichte der Menschheit nie, die NASA hat es nicht hinbekommen. Das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, weil er Musk geschafft hat. Oder ob man den jetzt gut findet oder nicht, menschlich ist er absolut schrecklich. Der Typ ist sozial kaum zu irgendwas in der Lage und ist eine Katastrophe. Aber ich kann verstehen, warum der erfolgreich ist und ich kann verstehen, warum der weltweit bekannt ist. Aber bei Kim Kardashian kann ich es dir komplett nicht erzählen. Ich weiß es nicht. Ich kann dir über Kim Kardashian absolut gar nichts sagen. Und du mir offensichtlich auch nicht.
Ja, aber das ist ja... Guck mal, Bruder, nein. Weil du willst auf den künstlerischen Aspekt her, aber ihre Form, Menschen zu unterhalten, ist ja einfach durch ihre TV-Sendung gewesen. Weißt du? Ihr habt ja auch was gemeinsam. Ihr habt zum Beispiel beide bei Dancing with the Stars mitgemacht.
Kim Kardashian also und wir drei haben das gemeinsam. Du hast da übrigens
ja,
auch
mitgemacht. Genau, ja, aber ich stell's ja nicht so in den Schatten, weißt du?
Oh Mann. Du kannst mir selber nicht sagen, wofür Kim Kardashian bekannt ist.
Nee, aber ich find's immer so scheiße, warum muss man die Leute runtermachen, Digga? Guck mal, die hat Business-Entscheidungen getroffen, die hat eine eigene Modemarke rausgebracht, die hat Fernsehproduktionen hingestellt, die hat ihre Familie big gemacht. Natürlich gefällt dir das nicht, was du machst, was sie macht, aber guck mal, letztendlich, stell dir mal vor, du fragst einen Literaturprofessor, und sagst du ihm so, ja, wie finden Sie Özcan Kosa? Weißt du, wie der über mich reden würde? Dann wird er sagen, ach, das sind irgendwelche Menschen, die auf Bühnen gehen und menschliche Gegebenheiten hier wiedergeben möchten. Ach ja, und die Unterschiede zwischen...
So reden Literaturprofessoren, genau.
Reduzier das nicht darauf, Digga. Ja, weil letztendlich geht es ja darum, dass...
Nicht reduzieren nee, soll. Was hat Kim Kardashian getan, um ein Weltmeister
zu sein? Ja, Digga, was haben wir getan, Digga? Wir gehen auf Bühnen und erzählen, wie wir Hundefisten. Genau. Ja, aber sie geht auch auf eine Bühne, aber da ist halt eine Kamera. Und das ist halt Fernsehen. Weißt du?
Also, ich sag mal so, ich habe jetzt noch nicht richtig rausgehört, wo sie...
Also Bruder, guck mal, die setzt sich für die Förderung anderer Frauen ein. Zusammenarbeiten mit Unternehmen. Guck mal, ich habe es hier mal gegoogelt. Förderung weiblicher Talente in der Mode- und Beauty-Branche durch Botschaften der gegenseitigen Unterstützung.
Oh Erfolg mein als, Gott.
Empowerment.
Botschaften der gegenseitigen Unterstützung, was heißt
ja,
das?
Ja, Digga, die unterstützt Fraueninstitutionen, damit Frauen Unternehmerinnen werden.
Nein, die unterstützt Fraueninstitutionen, weil sich das gut in ihrem Profil liest. Glaubst du ernsthaft, das ist eine Philanthropin? Eine Frau, die aus einer Familie kommt, die sagen wir mal, die Selbstvermarkung erfunden hat? Glaubst du, die interessieren Frauenrechte? Willst du mich verarschen? Red doch nicht so einen Scheiß. Die hat ja auch ein juristisches Diplom machen wollen, um Leute aus der Todeszelle zu klagen, bis sie dann merken musste, dass man dafür bedauerlicherweise studieren muss. Das sind Leute, die in einer Blase der kompletten inneren Bedeutungslosigkeit existieren. Ich habe letztens diese Met-Gala gesehen, ich finde das unglaublich. Ich verstehe es nicht, aber ich muss es auch nicht verstehen. Ich werde Kim Kardashian niemals verstehen, aber Kim Kardashian wird das auch für immer scheißegal sein, ob ich sie verstehe.
Wir
haben genug Menschen, die solche Leute anhimmeln. Ich halte das für ein großes Problem unserer Zivilisation. Ich glaube, wir haben uns die falschen Götzen gesucht. Ich glaube, wir sollten andere Menschen verehren. Und damit meine ich jetzt nicht uns beiden Zirkusclowns, sondern ich meine Menschen, die die Menschheit wirklich weiterbringen. Und ich finde es schade, wenn junge Menschen, wenn Kinder sagen, ihr Vorbild ist Kim Kardashian. Finde ich persönlich schade.
Ja, aber es geht ja nicht um die Heroisierung eines Menschen, weißt du, dass man sagt, weil wir reden ja hier über die Daseinsberechtigung von Kim Kardashian. Verstehst du? Es geht ja nicht darum, dass man sie als Vorbild nehmen soll oder sonst irgendwas, weil unsere Vorbilder sind unterschiedlich. Bruder, guck mal ganz ehrlich, wenn du zum Beispiel zu mir sagst, Death Metal, ich höre das, das ist für mich geil, Alter, ich kann da richtig abgehen. Ich sag dir, das ist für mich keine Musik.
Aber ich höre doch auch gar kein Death Metal.
Nein, weiß
gar
nicht, aber als Beispiel, Digga. Okay. Ich würde sagen,
aber da geht es ja um Geschmack, da geht es ja um was Künstlerisches.
Ja, natürlich, aber das ist ja auch Geschmack.
Ich mag keinen Rap, du magst keinen Metal.
Aber das ist ja auch, okay. Ich würde sagen, das ist für mich keine Musik. Also, dann sag ich so,
gefällt
Digga,
mir gut,
das sind für mich, ja, wenn du mich jetzt fragst, frag mal einen Jazzmusiker, was der von den Typen hält. Der sagt, Alter, das sind irgendwelche Psychopathen, die da auf einer Bühne rumspringen, die Katzenköpfen auf der Bühne, und das ist doch für mich keine Kunst. Aber davon gibt's Millionen Zuhörer, die sagen, das ist voll geil. Und auf der anderen Seite,
ja,
hast du
aber
halt,
es geht einfach
Millionen,
nur darum, dass die Musik erschaffen oder Kunst oder was auch immer. Kim Kardashian erschafft
ja,
gar nichts,
aber das ist ja Unterhaltung, Digga. Ja, aber das ist ja Unterhaltung. Das ist ja Entertainment.
Ich verstehe noch nicht mal, was für Unterhaltung Kim Kardashian macht. Was macht Kim Kardashian denn für Unterhaltung? Was macht die denn genau für Unterhaltung?
Bro, die
haben. Außer Keeping Up with the Kardashians.
Ja, die haben 7 Serien gemacht, Lan, Alter. Die haben doch, guck mal, Keeping Up with the Kardashians. Die hat bei so vielen Serien mitgespielt, bei so vielen Filmen mitgespielt. Keine Ahnung, Digga. Weiß ich doch nicht, Alter. Was? Nee, weil. Morduk, du kannst doch nicht einen Menschen, der 1,7 Milliarden Euro, also die muss doch als Geschäftsfrau, als Unternehmerin, hat sie dann halt einfach richtige Entscheidungen getroffen.
Das,
weil wenn du sie runter reduzierst und sagst, Alter, die hat sich einfach vögeln lassen, hat das Video veröffentlicht, jetzt hat sie 1,7 Milliarden Euro. Also hat sie ja richtige Entscheidungen getroffen im Leben, hat businessmäßig, ist sie richtig agiert, hat sich gut beraten lassen, hat die gute Deals gemacht. Entscheidungen getroffen und dass sich das über Jahre gehalten hat, auch wenn es wie ein Unfall ist, dass man denkt, oh mein Gott, das ist so schrecklich, ich guck trotzdem hin. Ha, ob es uns gefällt, ist eine andere Sache. Man kann, ich finde halt vom Ansatz her kann man sagen, mir gefällt das nicht. Also ich finde das nicht cool und fertig. Aber ich finde immer so, sich hinzustellen und zu sagen, für mich ist das kein Star. Ein Star ist sie, Digga. Weil man kennt sie halt weltweit.
Ja, gut, aber das, also das darf für mich nicht die Definition eines Stars sein, weißt du? Man
ja,
kennt viele Leute
Vorbild.
Weltweit. So,
also, als Vorbild ist es vielleicht nicht gedacht.
Dann könntest du, also
als
klingt jetzt bescheuert, aber dann könntest du auch sagen, Hitler ist ein Star, den kennen nämlich auch alle. Das ist ja Quatsch.
Nee, das ist kein Argument. Star. Nein, warte. Nee, du vergleichst gerade eine Person, die grauenhafte Taten gemacht hat.
Ja, dir ging's, aber du hast gerade Star darüber definiert, dass sie jeder kennt. Das ist doch kein Star. Das
nee, ich hab dir doch gerade gesagt, Digga, die hat eine eigene TV-Serie gehabt über Jahre. Die hat Modelabels rausgebracht, die hat Veranstaltungen gemacht, die hat in Serien mitgespielt, die hat im Film mitgespielt, die hat die Musikvideos mitgespielt.
Okay, aber warum nur als Frage? Ich hab dir das als Umfrage reingestellt bei Instagram und also das Ergebnis war 97-3. Warum empfinden die Menschen das dann auch nicht so?
Okay, was, dann machen wir es mal andersrum. Warum ist ein Model dann berühmt? Claudia Schiffer, was kann Claudia Schiffer?
Ich halte Models auch für sehr überbewertet.
Ja, aber guck mal, ja, merkst du was? Warum soll ein Model, Digga? Du wickst dir jeden Abend auf irgendwelche Frauen ein, verstehst du?
Natürlich, die ganze Zeit.
Ja, weil
auch
du
in öffentlichen Bus und Bahn die ganze Zeit.
Nee, aber ist doch so, du guckst dir Pornovideos an und scheppelst dir ein. Aber wenn man dich fragt, haben sie eine Daseinsberechtigung? Nee, das ist für mich verwerflich. Ah, nee, das sind für mich keine Vorbilder, die sollten eigentlich gar nicht da sein.
Was sind das? Wann würde ich das über Pornografie sagen? So ein Quatsch. Ich habe kein
ja,
Problem
warum?
Mit Pornografie.
Was machen die denn?
Nein,
ja, aber
überhaupt
du sagst,
nicht.
Aber
ich würde jetzt auch nicht sagen, dass für mich ist jetzt auch, keine Ahnung, nimm irgendeinen amerikanischen Pornodarsteller, ist auch kein Star.
Also
ja,
reden über Models, aber Naomi
ja, Models
Campbell.
Sind für mich auch nicht wirklich Stars, sind für mich Kleiderstangen mit Gesichtern. Das ist, also, ja, Naomi Campbell hat eine große globale Bekanntheit, aber am Ende ist sie eine Magersüchtige, die T-Shirts anziehen kann. Das ist für mich auch kein Star, aber das ist meine Basti-Definition von was ich als Star empfinde und was ich nicht als Star empfinde.
Was ist für dich ein Star, Basti?
Sean Connery war ein Star. Über den wurde sogar mal gesagt, das ist der Star, den sogar die Stars als Star sehen. Sean Connery war für mich ein Star. Großer
okay, und
Schauspieler,
jetzt kann ich dir, ja, Sean Connery, dann könnte ich dir jetzt sagen, Sean Connery, das ist einfach ein Typ, der geschriebene Sachen, was andere Leute geschrieben hat, abliest, auswendig lernt, vor eine Kamera sich stellt und es einfach nachlabert. Weil das ist gar nicht von ihm. Er hat das selber nie geschrieben.
Das ist richtig, er ist Schauspieler von Beruf, ja.
Ja, aber sie ist Model von Beruf.
Du hast ja völlig recht, du kannst da definieren, wie immer du möchtest. Du kannst auch deinen Klempner zum Star erheben, aber ich werde trotzdem nicht anerkennen, dass ich werde Kim Kardashian nicht respektvoll als Star sehen können. Kann ich einfach nicht, weil ich nicht sehe, was Kim Kardashian irgendwie bietet, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich als jemanden, den ich auch nur, mit dem ich mich weniger als eine Minute beschäftigen möchte. Ja, Sean Connery ist ein Schauspieler, ja, das ist richtig. Bruce Springsteen ist ein Sänger. Hat Songs geschrieben, hat die gesungen. Welche globale Relevanz hat das? Wenn die Welt untergeht, kann Bruce Springsteen ein schönes Lied dazu singen. Bringt uns nichts. Aber so können wir Kunst halt nicht definieren. Kunst ist die Erschaffung von etwas, dem der Person übergeordnet ist. Und Kim Kardashian sehe ich halt nicht als Künstler. Dich zum Beispiel, auch so leid es mir tut, sehe ich als Künstler. Das, was du erschaffst, macht vielen Leuten Freude. Aber ja, gut, Kim Kardashian auch. Kim Kardashians Familiengeschichte, wie sie sich ein neues Privatboot gekauft haben, das dann auf MTV läuft, macht vielen Leuten Freude. Es geht nur um meine Wahrnehmung davon, nicht darum, was ihr jetzt empfindet. Es ist einfach mein, ich glaube daran, dass wir in den letzten, besonders in den letzten 30 Jahren, aus irgendeinem Grund, und ein, auch in Deutschland, diese 100 Reality-Stars sind ja auch Stars aus ihrer Empfindung. Sogar der Begriff heißt Reality-Stars. Frag mal Georgina Fleur, ob sie sich als Star empfindet. Natürlich empfindet die sich als Star. Erschreckend. Wir haben solchen Leuten das Gefühl gegeben, etwas Besonderes zu sein. Ich finde sowieso nicht, dass irgendjemand was Besonderes ist, aber den allerletzten haben wir das Gefühl gegeben, ihr seid was ganz Besonderes. Man sollte wirklich, euch sollte man folgen, man sollte sich angucken, was ihr so macht. Ach, guck an, Dschungelcamp. Ach, guck an, jetzt Hula-Hoop springen im Whirlpool. Wir haben uns eine Generation an Idioten aufgebaut, die eine andere Generation an Idioten bewundert dafür, dass sie Jobs machen, dass sie nichts machen und damit Geld verdienen. So ja, ist Bruder, die Realität. Herz.
Ja, aber das gab schon immer, Bruder. Jackass, verstehst du? Jackass, die haben früher Eier gegessen, gekotzt, das in der Pfanne gekocht und wieder gegessen.
Ja, verstehst du? Absolut.
Und haben alle, und haben Preise abgeräumt, alle fanden Jackass, yeah. Hast du Jackass angeguckt früher? Definitiv. Und du hast mit deinen Kumpels drüber geredet und hast gesagt, Alter, die sind so krank, Mann, voll geil. Weil das deine Form der Unterhaltung war. Und letztendlich, Dschungelcamp, sollen wir ehrlich sein, das ist dieser Wahnsinn, da gebe ich dir auch recht, da hast du hundertprozentig recht, dass wir uns das angucken. Der eine guckt es an und denkt sich, Alter, sind die dumm. Der eine guckt sich an und fühlt nur Fremdscham und denkt sich, oh mein Gott, warum macht ein Mensch das überhaupt? Und der eine guckt sich an und denkt sich so, oh ja, scheiß drauf, läuft halt im Fernsehen. Jeder hat eine andere Form, das wahrzunehmen. Jeder hat eine andere Form, dass ihn das unterhält. Und ja, du hast recht, da gebe ich dir auch hundertprozentig recht. Bei Kampf der Reality Stars oder, keine Ahnung, Love Island oder sonst irgendwas, da geht es ja nur darum, die machen ja nichts. Die haben eine Challenge. Die Challenge ist, ey, wir müssen, findet Are You The One, findet deinen richtigen Partner, habt Sex, macht dies, bringt ein Eklat raus. Sommerhaus der Stars ist ja auch nur eine zwischenmenschliche Beziehung. Da geht es darum, Menschen dabei zu beobachten, wie sie mit Stress und auch beziehungstechnisch, wie sie halt damit umgehen. Verstehst du? Aber letztendlich ist es halt Unterhaltung. Wer ist jetzt aber schuld? Sind die Menschen schuld, die das machen?
Nein, wir
sind die schuld, die das machen. Sind die Menschen schuld, die das ins Fernsehen bringen? Wer ist denn schuld?
Nein, die es konsumieren. Wir konsumieren, das, was wir konsumieren, machen wir groß. Und dadurch, dass wir diesen Formaten, diesen Menschen diese Aufmerksamkeit schenken, machen wir diese Formate größer, als sie sind, größer, als sie sein sollten und bringen ihnen eine Relevanz, die wir nicht unbedingt bringen sollten, diesen Menschen.
Ja,
die
100
Reality-Stars, ich verstehe deren Relevanz für unsere Gesellschaft nicht. Ich verstehe deren Relevanz für unsere Unterhaltung nicht. Ich verstehe es nicht. Muss ich auch nicht. Sie sind trotzdem Stars. Wir werden auf der Straße erkannt. 16-Jährige rasten aus, wenn irgendeine von denen um die Ecke kommt. Aber für mich sind das alles 99,8% Deppen. Und ich werde diese Meinung nicht ändern.
Aber wir sind für viele Menschen auch Deppen.
Ja, du und damit kann ich leben. Das ist okay.
Ja, meine ich ja, aber jetzt stell dir mal vor, jemand würde, eine Person der Öffentlichkeit, die jetzt auch bekannt ist, würde auf seiner Seite posten, ich verstehe gar nicht, wie ein Bastian Bielendorfer bekannt sein kann.
Doch, macht eine Abstimmung und sagt, ist mir auch schon passiert, voll okay.
Hey, wer, wer ist, für wen ist Bastian Bielendorfer? Ist es berechtigt, dass der Typ ein Star ist oder nicht?
Dann würde ich, wenn ich Kim Kardashian wäre, meinen Kopf auf meine 1,7 Milliarden legen und würde ganz beruhigt schlafen darüber, was Bastian Bielendorfer
ja, genau, denkt. Das meine ich ja. Das meine ich ja.
Und damit fangen wir dann vorne an. Das ist ja Quatsch. Also, jeder kann eine Meinung haben. Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins. Verstehst du? Es ist einfach völlig okay. Man kann
Kim Kardashian
toll finden. Du hast zwei, sogar eins im Gesicht. Man kann Meinungen gut oder schlecht finden. Ich glaube, dass die Entwicklung immer mehr zu Trash, immer mehr zu kurzlebigen Reality-Stars, zu Leuten, die sich dadurch auszeichnen, besonders dumm zu sein, besonders asozial zu sein, besonders promiskuitiv zu sein, besonders schamlos zu sein, dass es eine falsche Entwicklung ist. Ich glaube nicht, dass es uns hilft. Ich glaube, wir sollten diese Leute nicht zu unseren Göttern erklären, aber wir tun's. Und das zeigt den Zustand unserer Medienlandschaft 2024 doch ganz gut an. Also.
Ja, aber wiederum glaube ich, es hängt immer davon ab, von wem will ich denn wissen, dass er Anstand ist und zu wem, also so wie du es jetzt darstellst, bildlich, zu wem bete ich? Ich meine, wenn ich das sehe, ist das für mich kein Hero. Weißt du, darum geht's mir. Es ist ein Mensch oder es sind Menschen, die eine gewisse Sparte erfüllen, unterhalten, aber ich sag ja nicht, das ist mein Vorbild. Weil da gibt's ja genug andere.
Ja, Menschen, aber wenn du 15 bist und siehst, dass, keine Ahnung, Kevin Klein ein 200.000 Euro Auto fährt, dann denkst du wahrscheinlich schon, ja, der hat ja alles richtig gemacht. Kein Schulabschluss, wohnt bei Mutti, bumst irgendwelche Zurückgebliebenen, aber auf jeden Fall.
Ja, aber das machen ja Rapper auch, Digga. Die Rapper ja, auch, der hat keinen Schulabschluss, der hat ein 200.000 Euro Auto, aber wenn wir es dann jetzt durch die Argumentation sehen, die du vorhin untermauert hast, könnte man sagen, ja, aber trotzdem ist er ein Künstler, er hat einen Output, er macht Musik und ja, ist da.
Ist halt
wie viele Rockstars haben auch keinen Schulabschluss, sind drogenabhängig, verstehst du, wenn du überlegst, die meisten Rockstars, Amy Winehouse, Digga, das war ein Junkie, die hat sich's gegeben, ist sie ein Vorbild?
Nein, auf keinen Fall ist Amy Winehouse ein Vorbild.
Ja,
man kann ihren Gesang und ihre Musik mögen oder nicht, aber sie hat zumindest irgendwas erschaffen. Das würde ich den Rapper dann auch zugute halten, ob ich die Musik mag oder nicht. Sie haben irgendwas erschaffen. Die 100 Reality Stars haben für mich absolut gar nichts erschaffen. Nichts. Außer sich selbst. Ihr könnt ja uns mal an info@bastianbielendorfer.de schreiben. Wie
aber nur an Basti, bitte.
Bitte nur an mich. Wir haben ja immer noch keine offizielle E-Mail-Adresse. Also schreibt es an info@bastianbielendorfer.de. Wer von uns beiden recht hat, das würde mich sehr interessieren. Wir werden sowieso keinen Punkt finden. Und jetzt müssen wir beide aufs Töpfchen. Die Sonne scheint draußen. Ich habe gleich noch eine Liege im Sonnenbad. Und das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Passt auf euch auf, ihr kleinen Mäuse.
Peace.
Keeping up bis Bratwurst und Baklava. Bis ganz bald und peace und tschüss.
Tschüss.